bin ganz glücklich, mal wieder in Göppingen zu sein. Vielen Dank für die Einladung dir und lieben Martin, dass wir jetzt hier das im Odeon machen können. Vor 2 Jahren haben wir das erste Mal sowas in der Art gemacht, am 10.10., das Welttag der seelischen Gesundheit. Steht jetzt auch bald wieder an und man kann bei der Gesellschaft für seelische Gesundheit sich noch die grüne Schleife besorgen, um gegen Stigmatisierung von psychischer Krankheit und gegen die Ausgrenzung davon aus dem, was wir normal nennen, ein Zeichen zu setzen. Und das Datum heute ist ja nah genug dran, um das auch mal zu erwähnen. Außerdem bin ich natürlich froh, dass ich als Vertreter der jungen Generation jetzt hier eingeladen bin, was die Psychiatrie also so angeht. Das passiert mir auch nicht mehr so oft wie früher, aber das ist schön. Ja, und so ist das auch, ne? Also als ich das erste Mal Einer flog über das Kuckucksnest gesehen habe, war das schon ein historischer Film. Ich war auch so im Alter irgendwie zwischen 16 und 18. Aber es war für uns natürlich damals schon klar, dass es ein Film ist, der etwas zeigt, was Vergangenheit ist, was lange her ist. Und unsere Vorstellung der Psychiatrie war damals schon durch andere Bilder geprägt. Als ich 16 war, so wie er, als er dann Einer flog über das Kuckucksnest gesehen hat, ist zum Beispiel in den USA die Serie erst ausgestrahlt worden, die das in Gang gesetzt hat, was man heute das goldene Zeitalter des Fernsehens nennt. Nämlich die Sopranos, eine sehr erfolgreiche Serie damals, die einen Mafia-Boss und seine Familie begleitet, der aber regelmäßig zu einer sehr modernen, sehr humanistisch ausgerichteten Psychotherapeutin geht. Und die allererste Szene in dieser epochemachenden Serie zeigt diesen Mafia-Boss, wie er im Wartezimmer auf das Erstgespräch bei seiner neuen Psychotherapeutin wartet und sie begegnet ihm dann und es ist eine Begegnung, die von Anfang an, auch wenn sie nicht konfliktfrei ist, von Augenhöhe und Respekt geprägt ist, also genau ganz anders als das, was wir zwischen McMurphy und Schwester Ratched in Einer flog über das Kuckucksnest sehen werden. Ich hoffe, alle haben den Film schon gesehen, ne? Weil die, den jetzt zum ersten Mal sehen, wissen jetzt schon, wie er ausgeht und alle Highlights. Aber wahrscheinlich kennen den eh alle. Bild, was an uns herangetragen wurde, damals schon und bis heute, war eben ein ganz anderes. Ne? Vielleicht, wenn Sie mal den meiner Meinung nach besten Filmpsychotherapeuten sehen wollen, dann schauen Sie den Film Good Will Hunting aus dem Jahr 1997 mit Matt Damon und Robin Williams, der den Psychotherapeuten spielt. Das sind Darstellungen, die dem, was wir heute unter moderner Psychotherapie verstehen, möchten und auch verstehen können, sehr viel näher sind. Es gibt noch eine etwas weniger bekannte Serie namens In Treatment, die zwischen 2007 und 2010 produziert worden ist. Die spielt sogar nur im Psychotherapiezimmer. Das ist ein Therapeut, der jede Folge in stetigem Wechsel Patienten empfängt. Und man kann dann sozusagen die Psychotherapieprozesse, die dort stattfinden, schon etwas dramatisiert und etwas beschleunigt, aber im Kern doch ziemlich realistisch sich ansehen. Der ein oder andere hat vielleicht auch hier schon einen Netflix-Account in Göppingen und da können Sie in ganz vielen aktuellen...
Der Kerle tut den ganzen Tag nichts als Serien gucken.
Ja. Da können Sie in ganz vielen aktuellen Produktionen sehen, dass das Thema Psychiatrie und Psychotherapie von großem Interesse ist und dass sich da viel Mühe gegeben wird, genau diese Schwierigkeiten, die in der Psychiatrie mit einerseits dem humanistischen Anspruch und andererseits der Macht, die natürlich von diesem Fach schon weiterhin ausgeht, wo ich auch später ein bisschen drauf eingehen möchte, wie sich bemüht wird, das doch in einer realistischen und weniger dramatisiert erschreckenden Weise darzustellen. Es gibt Filme wie To the Bone oder Serien wie Typical und Lucifer, die sich bemühen, Psychotherapie als was anderes zu zeigen, als das Fegefeuer, das das vielleicht in Einer flog über das Kuckucksnest noch war. Gibt es auch in Deutschland, ne? Vielleicht kennt der eine oder andere die Serie Bloch mit Dieter Pfaff, die lange Zeit im Fernsehen lief, oder Dr. Psycho, der von Christian Ulmen gespielt wurde, 2007, 2008. Im Kieler Tatort gab es mal die Polizeipsychologin Frau Dr. Jung und so weiter. Also wir, wenn wir so ab Mitte der 90er Jahre ferngesehen haben, haben ganz, ganz andere Psychiatrie und Psychotherapie erlebt, als das in einer Flug über das Kuckucksnest war, und sind dementsprechend natürlich auch schon mit einer anderen Haltung an dieses ganze Fach rangegangen damals. Aber man muss auch sagen, dass Schwester Ratched in einer gewissen Tradition steht, ne, bis es dann irgendwann besser wurde. Auch popkulturell war sozusagen die Psychiatrie als Projektionsort des Schreckens und vielleicht sogar auch des christlichen Fegefeuers war durchaus ein Topos. Ne? Vielleicht kennt der ein oder andere das Meisterwerk Spellbound von Hitchcock, wo mit dieser Fantasie, dass Psychiater Menschen sind, die in perfekter Weise Menschen zu allem Möglichen manipulieren können, was ihnen gerade so in den Sinn kommt, ausgebreitet wird. Und selbst in den 90ern noch, 1991 ist der Film erschienen mit vielleicht dem berühmtesten Filmpsychiater, den es so gibt, Das Schweigen der Lämmer mit Hannibal Lecter. Und im selben Jahr mindestens genauso berühmter Film, nur die Psychiatrie-Szene ist kleiner, ist Sarah Connor in Terminator 2 noch in einer Psychiatrie inhaftiert worden, die mit Gitterstäben so ähnlich aussah wie bei einer Flug über das Kuckucksnest und wo perverse sadomasochistische Wärter da alles Mögliche mit ihren Patienten angestellt haben. In Terminator 2 ist es natürlich besonders schlimm, weil, wie Sie wissen, wenn Sie den Film gesehen haben, sie war ja nicht mal krank. Also der bevorstehende Weltuntergang und die Machtübernahme der Maschinen über die Menschheit waren ja durchaus reale, drängende Probleme damals. Es hat ja halt nur keiner geglaubt. So ist sie dann in die Psychiatrie gekommen. Ähnlich wie Lisbeth Salander, die Protagonistin in der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Haben Sie vielleicht gelesen oder auch die Filme gesehen, die ja auch als unliebsame Zeugin pathologisiert und dann ihre Kindheit und Jugend über in Psychiatrien eingesperrt wird. Wir können also sowohl im Guten wie im Schlechten wahrscheinlich davon ausgehen, dass es schon so eine Art Wechselwirkung zwischen Fiktion und Realität gibt. Ne? Einerseits bildet natürlich das Kino und bildet natürlich das Fernsehen Bilder ab, die irgendwie für uns anschlussfähig sind oder scheinen. Und andererseits wird natürlich unsere Wahrnehmung der Realität durch Fiktion und gerade auch durch Popkultur stark geprägt. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2006 in Österreich, wo eine Umfrage gemacht wurde, wie viele Österreicher der Meinung sind, dass es in ihrem Land noch die Todesstrafe gibt. Die ist in den 60er Jahren in Österreich abgeschafft worden. Und man findet eine Korrelation zwischen Fernsehkonsum und der Überzeugung, dass die Todesstrafe im eigenen Land noch geltendes Recht sei. Was man darauf zurückführt, dass im Fernsehen sich natürlich vor allem mit dem US-amerikanischen Justizsystem befasst wird, wo es eben die Todesstrafe in vielen Bundesstaaten noch gibt und wo sie dann eine Rolle spielt. Das heißt, gerade für Leute wie uns ist natürlich die Darstellung von Psychiatrie und Psychotherapie ihrerseits dann wieder in breiten, wirksamen Medien schon von Interesse auch immer noch. Auf der anderen Seite, ne, also das ist jetzt sozusagen die Wirkung von Popkultur oder von Kultur im Allgemeinen auf unsere Wahrnehmung. Auf der anderen Seite gilt es natürlich auch umgekehrt. Ne, C.G. Jung, der große Psychoanalytiker, hat in den 50er Jahren schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Faust nicht nur wegen seiner stilistischen Qualität diese Wirkung und diese Dauer erreichen konnte, sondern auch, weil er eben grundlegende menschliche und vielleicht gerade aus Jungs Sicht auch damals für eine bestimmte Generation sehr entscheidende Themen in der Lage war, so darzustellen, dass sie anschlussfähig sind und dass sich die Leser oder die Zuschauer im Theater eben in dem, was da verhandelt wurde, besonders wiedererkannt haben. Der Medienpsychologe Dirk Plotner sagt dazu, Zitat, dass im Film noch unausgeformte und revoltierende Strömungen in Bilder gefasst werden. Daher lässt sich an den wirksamsten Filmen oft auch ablesen, auf welche neue Ordnung die Gesellschaft zusteuert. Also der Film oder das popkulturelle Erzeugnis sozusagen als Sublimierung dessen, was wir unbewusst schon wahrnehmen, was Themen sind, die uns in irgendeiner Weise befassen, die sich aber vielleicht sogar zuerst in diese bunten popkulturellen Bilder gießen lassen und wir erkennen vielleicht dann erst etwas später, was eigentlich dort schon zum Ausdruck gekommen ist und was da schon Themen waren, die uns unbewusst bewegt haben. Das passt auch sehr gut zu einer Flug über das Kuckucksnest. Denn 2 Jahre bevor der Film erschienen ist, ist das berühmte psychologische Experiment von David Rosenhan veröffentlicht worden. Die Rosenhan-Studie, das ist Psychologen zumindest ein Begriff, das war ein Experiment, in dem mehrere gesunde Versuchspersonen, also psychisch gesunde Gesuchspersonen, in verschiedene psychiatrische Kliniken geschickt wurden und dort um ein Gespräch gebeten haben, in dem sie angegeben haben, sie würden Stimmen hören, also akustische Halluzinationen haben. Nichts weiteres, sie sind sonst ganz bei der Wahrheit geblieben, haben aber eben dieses eine Symptom erfunden. Es war eine sehr kleine Studie, ne? Insofern muss man das mit Vorsicht genießen. Aber dennoch, diese 8 Pseudopatienten, die da als Versuchspersonen aufgetreten sind, wurden alle 8 in die jeweilige Klinik aufgenommen, was jetzt soweit erstmal okay ist, ne? Wenn jemand akustische Halluzinationen vorgibt. Interessant ist aber, dass alle Patienten ab dem Aufnahmezeitpunkt nicht mehr von akustischen Halluzinationen berichtet haben und sich auch sonst völlig normal verhalten haben. Also keinen Anlass mehr für irgendeine Symptomatik, also dafür irgendeine Symptomatik bei ihnen wahrzunehmen, geboten haben. Und trotzdem sind dann, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, diese Patienten im Durchschnitt 19 Tage lang nicht entlassen worden aus den jeweiligen Kliniken und alle medikamentös weiterhin behandelt worden über ihren ganzen Aufenthalt hinweg. Die Studie trägt den öffentlichkeitswirksamen Titel Being Sane in Insane Places. Also was passiert, wenn ich als Gesunder an einem verrückten Ort bin? Es glaubt mir keiner. Ja, sie halten mich trotzdem für verrückt. Und das ist ja so ziemlich das, was auch McMurphy in unserem Film, den wir heute sehen, passieren lässt. Jetzt ist natürlich diese Rosenhan-Studie auf ihre Weise in vielfacher Hinsicht zu kritisieren. Ne? Wie gesagt, die Stichprobe war sehr klein. Außerdem ist es natürlich so, wenn ich Ärzte, die, und das würde ich jetzt schon mal unterstellen, den Patienten durchaus zunächst mal in der besten Absicht begegnen, rauszufinden, ob sie krank sind und ihnen dann zu helfen. Wenn ich die natürlich belüge über eine doch schon ernstzunehmende Symptomatik, ist es klar, dass sie zu Fehleinschätzungen kommen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese langen Aufenthalte vielleicht, wenn sie sogar im Einzelfall möglicherweise irgendwie nachvollziehbar gewesen sein möchten, ein grundlegendes Problem der Psychiatrie, potenzielles grundlegendes Problem der Psychiatrie aufzeigen. Nämlich, wie der Dr. Lüpp ja auch schon ausgeführt hat, eine durchaus starke institutionalisierte Macht, die vor allem in der Zeit noch deutlich größer war, als sie heute ist. Heute haben wir Gesetze und berufsethische Standards, die den manifesten Machtmissbrauch in der Psychiatrie und Psychotherapie versuchen, so gut es geht, einzudämmen. Man kann sicher nicht behaupten, dass das in allen Situationen und an allen Orten immer gleich gut gelingt, aber ich denke, es ist schon ein System, was diese Art von Psychiatrie, die jetzt in Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest transportiert wird, zu etwas macht, was, wenn dann allenfalls, uns heute als absolute und dann auch illegale Ausnahmeerscheinung begegnet. Es gibt aber einen anderen Machtaspekt, den ich auch heutzutage eigentlich für viel relevanter halte. Und das ist die Macht der Definitionshoheit, die von unserem Fach ausgeht. Ich glaube, wenn heutzutage Patienten zum Psychiater oder Psychotherapeuten gehen, haben sie weniger die Angst, da werde ich sofort in die Klapse gesteckt und dann komme ich da nie wieder raus und werde vielleicht mit Elektroschocks gegen meinen Willen behandelt oder sowas. Ich denke, da ist viel passiert, um solche Ängste dann schon weitestgehend abzubauen. Aber eine Angst, die meiner Erfahrung nach Patienten durchaus mitbringen, wenn sie das erste Mal einem Psychiater oder Psychotherapeuten gegenüberstehen, ist eben die Angst, definiert zu werden. Die Angst, vielleicht nicht klug genug zu sein, nicht normal genug zu sein, nicht schnell genug zu sein in der Entwicklung des eigenen Lebens, zu schwach zu sein, zu sensibel und nicht mithalten zu können. Auf diesem Markt der Performance als erfolgreicher Selbstdarsteller, der unsere Gesellschaft heute halt auch ist. Und von diesem Umstand geht dann doch wieder eine sehr große Macht der Psychiatrie und Psychotherapie aus, von der ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns der genauso bewusst sind, wie es vielleicht die Kollegen früherer Zeiten hoffentlich waren und manchmal eben auch nicht waren, was sie damals noch viel größere institutionalisierte Macht, zum Beispiel zur Freiheitsentziehung und so weiter, anging. Damit ist die Psychiatrie eben doch auch immer noch, wenn auch vielleicht in anderer Form, in der Gefahr, zum Erfüllungsgehilfen zu werden von gesellschaftlichen Abwehr- und Ausstoßungsprozessen. Sie können das immer dann verfolgen, wenn irgendein schreckliches Ereignis passiert ist, zum Beispiel ein Terroranschlag. Es wird immer schnell die Frage gestellt, ob der Täter nicht vielleicht psychisch krank gewesen sein könnte. Und es ist durchaus spürbar eine gewisse Erleichterung, wenn irgendwelche Indizien gefunden werden, die vielleicht darauf hindeuten könnten, dass das der Fall gewesen sein könnte. Und das hat damit zu tun, dass es für uns leichter ist, Dinge, die für uns schwer zu ertragen sind, als Teil unserer Gesellschaft irgendwo anders unterzubringen. Und wenn ein Mensch krank war, dann bedeutet es vielleicht auch, wir können alle nichts dafür und wir hätten auch alle nichts dagegen tun können. Krankheit ist was, das hat man halt, das kommt halt vor. Und wenn Leute scheinbar aus Krankheit Gewalttaten begehen, dann hat das vielleicht weniger mit anderen soziologischen Faktoren zum Beispiel zu tun, die uns dann vielleicht stärker alle angehen würden. Wenn jemand krank war, dann müssen die Psychiater das richten. Und man kann vielleicht die Frage stellen, warum sie das nicht getan haben oder ob man Patientenrechte wie das Recht auf die ärztliche Schweigepflicht beschneiden müsste, um ein größeres Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu erzeugen, was natürlich Unsinn ist. Aber es entlastet doch einen großen Teil von uns davon, das Gefühl zu haben, das hat irgendwas mit uns zu tun. Das können Sie wunderbar verfolgen, auch am Phänomen Donald Trump. Es wird ja unverhältnismäßig lange und breit darüber spekuliert, ob dieser Mann vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben könnte, als würde das irgendetwas daran ändern, dass fast die Hälfte der Amerikaner einen chauvinistischen Sexisten zu ihrem Präsidenten gewählt hat. Es würde überhaupt nichts ändern, aber wir würden uns und auch gerade die amerikanische intellektuelle Elite, die sich leider daran beteiligt, leider auch Leute unseres Berufsstandes, was unethisch ist, weil da Ferndiagnosen gefällt werden über Menschen, die man nicht gesehen hat. Und man kann nun über Donald Trump denken, was man will. Es ist trotzdem nicht ethisch, ihn fernzudiagnostizieren, und es ist außerdem noch nicht mal sinnvoll, weil es das Problem scheinbar verschiebt auf eine Ebene, die dann wieder nur einige wenige angeht, und das sozusagen als Problemstellung für uns als Gesamtgesellschaft oder in dem Fall für die amerikanische Gesellschaft, alles dafür zu tun, dass der zum Beispiel nicht nochmal gewählt wird, verschiebt und davon ablenkt.
Deswegen sage ich immer ganz unpsychiatrisch, nicht narzisstische Persönlichkeitsstörung, ich sage ganz unpsychiatrisch, das ist einfach ein Quartalsirrer. Ja. Das darf man sagen, das ist keine Diagnose.
Das fände ich jetzt im Sinne der Antistigmatisierung auch nicht ganz so günstig, aber gut. Von mir aus.
In London haben wir auch so einen Quartalsirren.
Ja, überall.
Naja, aber das, was du sagst, stimmt natürlich, weil zum Beispiel, wenn man diese Automatisierungsdiskussion in den Autos oder bei den Flugzeugen oder sonst wie verfolgt, dann ist es immer menschliches Versagen. Weil die Technik ist heilig. Die Technik, die darf nicht angerührt werden. Es ist immer menschliches Versagen und das korrespondiert dann bei dir. Es müssen dann immer Irre sein, es ist auf gar keinen Fall irgendwas falsch in der Gesellschaft oder die haben einfach den Quartalsirren gewählt, weil er homophob und rassistisch und frauenfeindlich ist. Aber darüber muss man sich keine Gedanken machen, wenn man ihm eine Diagnose anhängen kann.
Ja, also als hätte der irre Psychopath alle getäuscht und jetzt kann keiner was dafür.
Genau.
Bei uns ist das auch interessant. Wir haben ja jetzt sind ja jetzt eins der Länder, die noch nicht irgend so einen Autokraten als Regierungschef haben. Aber bei uns ist ja die Diskussion gerade wichtig, ob es sowas wie rechtsradikalen Terrorismus in unserem Land gibt. Und wir stellen ja fest, die Schwierigkeit und der Widerwille, solche Worte in den Mund zu nehmen. Dass wir uns, dass wir alle möglichen Beschönigungen wie Rechtspopulismus oder dass das Verbrechen, die natürlich rechtsradikal und rechtsextremistisch, rassistisch motiviert sind, welche Kreativität und welches Engagement aufgebracht wird, um irgendwelche anderen Bezeichnungen dafür zu finden, in Kreisen, denen man jetzt gar nicht mal unterstellen würde, dass sie das aus Sympathie mit den Tätern tun, ist schon interessant. Und das hat, würde ich sagen, auch genau damit zu tun. Wir sind natürlich als Deutsche doch schon sensibilisiert, was diese Themen angeht. Und ich würde schon unterstellen, dass die allermeisten Menschen in diesem Land für sich aus ihrem Deutschsein irgend so etwas ableiten wie nie mehr Faschismus. Und dass das irgendwie doch schon tief bei uns drinsteckt. Nur wenn man das empfindet und sich dafür als Deutscher auch irgendwie doch verantwortlich und sich anhand dieser Kategorie irgendwie doch schon auch bewertet fühlt, dann ist es natürlich schwierig, einen Umgang damit zu finden, dass man diese Phänomene in seiner eigenen Gesellschaft, in seiner Nachbarschaft, in seinem Sportverein und sonst wo finden kann. Man kann mit diesem Problem sozusagen qua Selbstdefinition schon irgendwie dagegen zu sein, zumindest gegen das ganz Extreme, aber damit dann doch konfrontiert zu sein, entweder lösen, indem man halt sich einfach ganz klar immer wieder antifaschistisch und antirassistisch positioniert. Klingt erstmal wie die einfachere Lösung, ist es aber natürlich nicht, weil es einfach anstrengend ist und weil man sich vielleicht mit Leuten auch anlegen, auseinandersetzen muss, mit denen man sich lieber nicht anlegen und auseinandersetzen möchte. Die Familienfeier ist dann einfach nicht mehr das, was sie früher mal war. Und ein anderer Weg, der dann eben bequemer sein kann, ist sozusagen die Dinge nicht als das zu bezeichnen, was sie sind. Und nicht darüber zu sprechen, dass es natürlich in Deutschland ein großes Problem mit rechtsradikalem Terrorismus gibt, der ja auch zu Todesopfern jetzt inzwischen führt, von denen wir alle wissen, und so eine Art innere Abspaltung vorzunehmen und das dann wieder zu projizieren auf irgendwelche Einzeltäter oder eben zum Beispiel, das ist dann der komfortabelste Fall, auf irgendwelche psychisch Kranken. So wie Christian Morgenstern sagen würde, und er kam zu dem Ergebnis, nur ein Traum war das Erlebnis, weil, so schließt der Messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Gut, aber zurück zur Psychiatrie. Michel Foucault hat genau diesen Abwehrmechanismus, den ich jetzt versucht habe, an den politischen Beispielen aufzuzeichnen, damals schon in Wahnsinn und Gesellschaft eben gerade im Hinblick auf unseren Umgang mit dem, was er damals Wahnsinn genannt hat, also letzten Endes mit psychischer Krankheit, aufgezeigt. Und hat das historisch zurückgeführt, indem er schreibt, vor der Aufklärung, also bis rein in die Renaissance, hatten die sogenannten Irren oder Wahnsinnigen sozusagen noch einen Platz in der Gesellschaft. Das war natürlich kein komfortabler Platz. Das war natürlich kein Platz, den irgendjemand freiwillig eingenommen hätte. Aber es war ein Platz sozusagen in der Selbstdefinition der Gesellschaft. Im besten Fall waren das solche Rollen wie zum Beispiel ein Orakel zu sein oder jemand, der Eingebungen, Visionen hat, die aber irgendeinen Wert haben als Weissagungen, an denen man sein Handeln ausrichten kann. Im schlimmeren Fall waren es solche Rollen wie der Dorftrottel oder eben eine Art Skurrilität, die irgendwie vorgeführt wurde. Also wie gesagt, keinesfalls ein wünschenswerter Umgang mit kranken Menschen, aber eben doch etwas, was die Gesellschaft irgendwie in sich tolerieren konnte. Und Foucault argumentiert, die Aufklärung ist jetzt der Wendepunkt, weil sozusagen ab der Aufklärung der Mensch sich selbst definiert hat als dieses vernunftbegabte Wesen. Und die Vernunft und den klaren, scheinbar rationalen Verstand tatsächlich als Distinktionsmerkmal des Menschen gegenüber allen anderen Lebewesen definiert hat. Und dann hat man natürlich ein Problem, wenn man Menschen in seiner Mitte vorfindet, die sich ganz offenbar irrational nach der gegebenen Definition verhalten. Das ist dann der Zeitpunkt, wo angefangen wurde, Anstalten zu errichten, die ja traditionell auch eher außerhalb der Siedlungen liegen. Heutzutage machen wir das ja jetzt gerade wieder andersrum und versuchen, die Psychiatrien in die Gemeinden reinzuholen, um eben zu entmystifizieren. Aber damals lagen die dann lieber außerhalb. Man könnte mit Emil Durkheim, dem Vater der modernen Soziologie, sozusagen sagen, eine Gesellschaft braucht immer Menschen, die als krank oder verrückt etikettiert werden. Vor allem deshalb, um sozusagen die große Masse der Gesellschaft im Gegenzug als gesund etikettieren zu können. Das ist eine Theorie, die aus der Kriminalitätsforschung kommt. Man braucht sozusagen immer Menschen, die als kriminell etikettiert werden, weil nur dann hat die Mehrheit der Gesellschaft die Gewissheit im normalen sozial akzeptierten Bereich sich aufzuhalten. Deswegen verschieben sich die Definitionen davon, was kriminelles Verhalten ist oder auch was psychisch krankes oder wahnsinniges Verhalten ist, verschieben sich mit den Epochen, aber es muss immer diese Grenze geben, weil sie der Mehrheitsgesellschaft ermöglicht, sich selber zu vergewissern, dass sie auf der richtigen Seite steht. Dieses Problem, ne, also ich meine, wir können alle sehr dankbar sein für die Aufklärung und wir bräuchten vielleicht im Moment auch eher etwas mehr als etwas weniger davon. Das soll natürlich nicht jetzt kleingeredet werden, aber es ist eben ein Geburtsfehler der Aufklärung, den Rationalismus und den puren Rationalismus so sehr zum Definitionsmerkmal zu machen. Und darauf haben eben außer Foucault viele andere hingewiesen, Nietzsche, Schopenhauer und so weiter. Und auf die baut, und das ist jetzt wieder für unser Thema heute interessant, ebenso wie Foucault Sigmund Freud auf, der dann Ende des 19. Jahrhunderts kommt. Er kommt
immer zum Sigmund Freud. Das geht gar nicht.
Das war auch ein kluger Kerl. Gell?
Früher oder später ist er bei Freud. Aber da bin ich bei.
Du hast doch vorhin hier mit Ödipalem sonst was irgendwie, was keiner verstanden hat.
Das ist die Grundlage.
Ja, weil Sigmund Freud jetzt hergeht und sagt, es stimmt überhaupt nicht. Und damit der Menschheit das zufügt, was er die dritte große Kränkung der Menschheit nennt. War nicht bescheiden, was das angeht, aber vielleicht hat er ja recht. Die erste große Kränkung der Menschheit ist seiner Lesart nach durch Kopernikus erfolgt, der uns desillusioniert hat in unserem Glauben, wir seien das Zentrum des Universums und alles andere inklusive der Sonne kreist schön um uns herum. Also der den Menschen sozusagen vom Mittelpunkt des Universums auf einen Planeten unter vielen, die da irgendwie so um die Sonne kreisen, degradiert hat. Dann kam Darwin mit der zweiten Kränkung und hat gesagt, ja, nicht nur im Weltraum sind wir nicht der Mittelpunkt, sondern noch nicht mal auf der Erde sind wir sowas qualitativ anderes und besonderes wie die Krone der Schöpfung oder so, sondern wir sind letzten Endes auch nur der aktuelle Stand eines Evolutionsprozesses, der uns mit allen anderen Lebewesen auf der Erde verbindet und der irgendwann früher oder später, dachte Darwin noch, jetzt wissen wir, die Welt geht davor kaputt, aber Darwin dachte noch, irgendwann, früher oder später, wird auch das überholt sein und es wird dann weiterentwickelte Spezies geben als uns. Genau, und dann kam eben Freud mit der dritten Kränkung und hat gesagt, und weißt du was, Mensch, noch nicht mal in deinem eigenen Denken und Handeln bist du Herr im eigenen Hause, ja, sondern du bist eben nicht dieses rationalistische Wesen, das immer nach Abwägung guter Argumente dann die richtige Entscheidung trifft, sondern du bist genauso wie alle anderen Lebewesen mit, auch neben der Vernunftbegabung gesteuert, von Triebkräften, von Unbewusstem, von Ängsten und verdrängten Gefühlen, die sich dann eben in Handlung umsetzen. Und das ist sozusagen auch dann der Rückschritt, ne? Also diese Trennung zwischen dem sogenannten Normalen und dem sogenannten Irren wird jetzt durch Freud wieder aufgehoben, indem er sagt, die Psyche ist ein allgemein menschliches Phänomen und bei jedem Menschen funktioniert die auch irrational, hat auch mit Abwehrmechanismen, wie wir sie jetzt beide schon versucht haben zu beschreiben, zu tun. Und das verbindet alle Menschen. Und diese Trennung zwischen den sogenannten Gesunden und den sogenannten psychisch Kranken besteht lediglich in quantitativen Abweichungen von dem, was notwendig ist für eine zufriedene, selbstbestimmte oder nicht sich selbst und anders gefährdende Lebensführung. Und da schließt sich sozusagen jetzt diese Lücke wieder. Deswegen ist Sigmund Freud ebenso wichtig, weil er diese Art von Berufsverständnis, die wir heute haben, dass wir unseren Patientinnen und Patienten auf Augenhöhe begegnen, dass wir in unseren Patientinnen und Patienten Menschen sehen, die sehr wohl genau mitten in diese Gesellschaft, von der wir selbst Teil sind, reingehören und mit denen wir uns als Gleichwertige über die Phänomene auseinandersetzen müssen, die ihnen in dem Moment gerade das Leben schwer machen, wissend, dass sie das nicht kategorial in irgendeiner Weise von uns unterscheidet. Dafür ist sozusagen damit der Grundstein gelegt worden. Es hat natürlich, der Film, den wir heute sehen, ist von 1975. Freud hat so in den 1880er Jahren angefangen mit seinen Publikationen. Das heißt, Okay, es dauert immer ein bisschen, bis sich die Dinge durchsetzen, aber immerhin, ne? Dr. Melfi aus den Sopranos oder der Robin Williams-Charakter in Good Will Hunting und viele andere Charaktere, die, wie ja das Plotner-Zitat von vorhin zeigt, eben doch widerspiegeln, wie wir heute diesen Beruf und die ganze Institution Psychiatrie und Psychotherapie sehen und wie auf der anderen Seite wir uns als Praktiker in dem Bereich auch verstehen, wie sich das sozusagen letzten Endes dann doch dahin entwickelt hat, wo wir es heute haben. Jetzt will ich doch auch noch ganz kurz wenigstens was zum eigentlichen Film sagen. Da kam es bei mir wenig vor. McMurphy, ne, ist also somit das, was wir archetypisch eine Tricksterfigur nennen würden. Ne? Er ist derjenige, der sozusagen den Stachel im Fleisch darstellt. Ne? Die Verrücktheit oder die Nicht-Normativität seines Verhaltens wird vor allem definiert durch das System, in dem er sich befindet. Das ist ja auch der narrative Trick, ähnlich wie bei Being Sane in Insane Places, dem Psychologie-Experiment, der uns darauf aufmerksam machen soll, dass der Blick auf das Individuum, was aktuell in dem Moment gerade scheinbar zu stark von der Norm abweicht und uns diesen strafenden, reglementierenden Impuls nahelegt, es wieder in die Norm zu pressen, dass dieser Blick zu reduziert sein kann und dass wir auch das System in den Blick nehmen müssen. Und er, das ist ja sozusagen die Quintessenz des Films, er entlarvt eben die Irrationalität dieses Systems wieder. Denn die ganze Suppression, der ganze Druck, die ganze psychische Gewalt, die dort stattfindet, ist ja ihrerseits in hohem Maß irrational, weil sie mit der eigentlichen Selbstdefinition dieses psychiatrischen Krankenhauses selbst zu dem Zeitpunkt eigentlich schon wenig zu tun hat, beziehungsweise hinter diesem auf jeden Fall zurückbleibt. Insofern würde ich sagen, die positive Take-Home-Message dieses Abends könnte lauten, Leute wie McMurphy hat's immer gegeben und wir brauchen sie sogar und wir finden sie auch heute noch in unserer Gesellschaft. Greta Thunberg zum Beispiel, es gibt Leute, die das auch unheimlich wichtig finden, dass sie möglicherweise eine Diagnose hat oder auch nicht. Die finden wir also immer noch und wir brauchen sie und wir können froh sein, dass sie da sind, wohingegen ich aus meiner Erfahrung jetzt mit dem Gesundheitssystem sagen würde, Leute wie Schwester Ratched müsste man hier bei uns im Bereich Psychiatrie, Psychotherapie dann schon deutlich länger suchen. Ich denke, das ist ein Fortschritt, auf den wir bei aller Selbstkritik, die in unserem Fach sicher immer notwendig ist, durchaus stolz sein können. Dankeschön.